Forschungsimpuls. Wie der digitale Start gelingt.
Lehrbücher eröffnen eine systematische Welt des Wissens. Sie ordnen, strukturieren und vermitteln die Grundlagen eines Faches. Wissenschaftliche Artikel hingegen spiegeln den dynamischen Prozess des Forschens wider. Sie sind präzise, spezifisch und oft geprägt vom Diskurs der Gegenwart. Doch welche Brücke schlagen diese beiden Formen der Wissensvermittlung für jene, die in den Grenzbereichen zwischen Theorie und Praxis tätig werden wollen? Was lernt man im Studium, um in der Forschung oder in der Gestaltung komplexer Systeme, wie etwa der digitalen Verwaltung, erfolgreich zu sein? Und wie wird Wissen aus der Forschung in die Praxis übertragen oder auch nicht? Dieses Spannungsfeld zwischen Grundlagen, Innovation und Anwendung lädt zum Nachdenken über die Natur von Wissen und dessen Transfer ein.
Und damit herzlich willkommen zu Forschungsimpuls, wie der digitale Start gelingt. Mein Name ist Nikolai Krüger, Professor für Verwaltungsinformatik. In diesem Podcast diskutieren wir, wie wissenschaftliche Forschung die digitale Zukunft des öffentlichen Sektors gestalten kann. Wir beleuchten technologische Ansätze, diskutieren aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und entwickeln Forschungsideen für einen souveränen Staat, der eine digitale und resiliente Verwaltung miteinander verbindet. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu dieser neuen, ersten richtigen Folge. Vielleicht ist es auch noch so ein bisschen eine prototypische Pilotfolge, denn ich habe mit viel Freude das Feedback von vielen bekommen. Herzlichen Dank dafür. Wir arbeiten weiter am Technik-Setup. Das macht ja auch ehrlicherweise richtig viel Freude und steigen jetzt so ein bisschen inhaltlich ein. Wie gerade schon in dem mit tatsächlich ChatGPT-Voice generiertem Intro-Text zu hören war, hat mich die Frage beschäftigt, die von Studierenden auch immer mal wieder aufgekommen ist in den letzten Jahren, was dann eigentlich so der Unterschied ist zwischen der Literatur in Büchern und solcher in Artikeln und Journalen. Und natürlich der Frage, wann brauche ich eigentlich was? Jetzt sollte es hier natürlich keine Vorlesung zum wissenschaftlichen Arbeiten werden, sondern viel stärker möchte ich mal laut darüber nachdenken, was das denn bedeutet, um auch in der Berufspraxis nachher anzukommen auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich natürlich auch dem wissenschaftlichen Denken hinzugeben, denn darum geht es natürlich im Studium selber. Aber wir wollen ja immer so beide Seiten beleuchten, also auf der einen Seite akademisiert, ein bisschen abheben in die abstrakteren Fragen, aber dann natürlich auch diese Brücke schaffen. Jetzt in unserem Fall tatsächlich eben zu dem Thema souveräner digitaler Staat. Ja, wie passt das zusammen? Ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Ich hoffe, ihr und sie haben auch Freude dran. Legen wir also los. Gut, zunächst mal muss man festhalten, dass das wissenschaftliche Arbeiten in allen Studiumsdisziplinen eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Das ist also zum einen schon in Hausarbeiten, Studienarbeiten ein wichtiges Thema später. Natürlich bei einer Abschlussarbeit, also einer Bachelor-Thesis, einer Master-Thesis oder vielleicht sogar, wenn es in die Forschung hineingeht, für die eine oder den anderen, dann auch in einer Doktorarbeit. Letzteres klammern wir jetzt hier mal so ein bisschen noch aus für den Moment, also Fokus ganz kurz mal Bachelor- und Masterstufen. Und natürlich gucke ich jetzt aus einer Perspektive darauf, wie ich geprägt wurde, also beispielsweise aus der Wirtschaftsinformatik. Das ist in anderen Disziplinen durchaus auch noch ein bisschen anders. Hier lohnt sich wirklich, sich mit dem Thema wissenschaftliches Arbeiten allgemein auseinanderzusetzen und auch wenn Studierende meistens mit gewissen Vorbehalten oder einer gewissen Vorsicht erstmal hineingeführt werden, herangehen an das Thema, dann ist es doch eigentlich sehr spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Denn wofür ist das eigentlich da? Das schriftliche Denken, das hilft uns natürlich, Gedanken auszuformulieren. Deshalb glaube ich auch übrigens, dass trotz künstlicher Intelligenz das weiterhin ein interessantes Thema ist und auch weiter eine Fähigkeit ist, die wir brauchen. Ich habe damals in meiner berufspraktischen Zeit in der Automobilindustrie auch öfter mal Kollegen und Kolleginnen erlebt, die gesagt haben, okay, was hat mir jetzt das Studium gebracht? Naja, es sind unterm Strich Problemlösungsfähigkeiten. Das fand ich immer einen interessanten Gedanken. Problemlösungsfähigkeiten, wofür auch immer man die nachher einsetzt, und man nutzt vielleicht unterschiedliche Erkenntnisse oder Fähigkeiten aus seinem Studium, aber es geht letztlich darum, sich auf neue Situationen vielleicht analytisch oder mit entsprechender Methodik einzustellen und dann zu einem guten oder sehr guten Ergebnis zu kommen, was eben tragfähig ist, also Argumente hat, vielleicht sauber berechnet ist oder sauber recherchiert ist. Das sind schon Fähigkeiten, die es natürlich in der Praxis braucht. So, zurück zu unserer Kernfrage: Literatur aus Büchern, vielleicht Sachbücher, Lehrbücher oder Literatur aus Aufsätzen oder Papern, wie man sagen würde. Was braucht man denn im Studium grundsätzlich? Ich gebe meinen Studierenden meistens die Hinweise, dass sie eigentlich durch einen Bachelor erstmal hindurchkommen, in der Regel mit Büchern aus der Welt der Lehr- und Sachbücher. Warum? Weil das einfach der Kanon ist an Literatur, den man typischerweise in einem Studium standardmäßig immer bearbeiten muss. Das heißt, um den geht es in jedem Fall. Sehr schön sehen kann man das beispielsweise bei der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Dort gibt es, wenn man dort in die Universitätsbibliothek reinläuft, einen Bereich, das nennt sich die Lehrbuchsammlung. Da kann übrigens jeder rein, das ist ein öffentlicher Teil. Und man braucht auch dort noch keine Studierendenausweise oder sowas. Sondern man kann einfach rein, geht zu seinem Fachgebiet und wird dann dort tatsächlich die einschlägige Literatur von seinem Studiengang finden, die es wohl braucht, also die meistens in den Literaturlisten für dieses Studium gefordert ist und wo die Bibliothek dann einfach schon über die Jahre hinweg gelernt und optimiert hat, welche Literatur immer ausgeliehen wird zu einem Thema. Jetzt ist es tatsächlich sogar in dieser Lehrbuchsammlung der HHU in Düsseldorf so, dass man sich diese Bücher gar nicht ausleihen kann, sondern man arbeitet dann vor Ort damit und müsste dann zum Ausleihen das aus einem anderen Bestand holen, aber das nur als kurzer Disclaimer. Nicht, dass es nachher heißt, der Nikolai Krüger hat gesagt, wir sollen da alle hinfahren. Also das ist im Prinzip wirklich so eine optimierte Lehrbuchsammlung. Das kann man sich übrigens auch anschauen auf katalog.ulb.hhu.de. Ich packe es auch in die Shownotes. Und wenn man da in die Suche hineingeht, kann man bei Büchern tatsächlich sagen, suche nur in der Lehrbuchsammlung. Das ist ein super Trick für Erstis, um halt zu schauen, was brauche ich am Anfang meines Studiums. Wenn ich mich jetzt mit Informatik beschäftige, dann finde ich da ziemlich sicher die Grundlagen als Lehrbuchformat und kann da schon mal drin stöbern und vielleicht entscheiden, was muss ich mir jetzt auch mal ausleihen, was möchte ich vielleicht sogar kaufen, was interessiert mich, was spricht mich an. So, das sind erstmal die ganz basalen Dinge, die einfach dazugehören, am Anfang eines Studiums sich mit der Kernliteratur auseinanderzusetzen. Kommen wir mal zu dem Thema Hausarbeiten und wissenschaftliches Schreiben. Da ist es nochmal ein bisschen anders. Da kommt es natürlich auch auf die konkreten Anforderungen an. Also was steht im Curriculum, was fordern Professorinnen und Professoren oder was ist in einem Fach gefordert von der Fragestellung. Da kann man gar keine allgemeine Antwort drauf geben. Aber ich versuche doch mal eine Abgrenzung, nämlich am Beginn eines Studiums ist es tendenziell eher so, dass man zu den Grundlagen eines Faches hin möchte, also vielleicht sogar zu dem, was noch vorgelagert in eine Wissenschaftsdisziplin hineinführt, der Propädeutik. Und da findet man eigentlich in den Lehr- und Sachbüchern meistens die Antwort. Nehmen wir mal ein grundlegendes Beispiel. Man beschäftigt sich vielleicht in einer Hausarbeit. Jetzt nehmen wir mal tatsächlich hier was aus dem Thema Verwaltungsdigitalisierung heraus. Man beschäftigt sich vielleicht damit, welche Rolle das Thema Cloud-Infrastruktur im Public-Sektor spielen kann. Dann muss ich vielleicht hineingehen in das Thema IT-Architekturen und mich dort schlau machen über Cloud-Architekturen, was es da überhaupt gibt. Das hat dann natürlich ein hohes Abstraktionslevel, also ist relativ allgemein. Vielleicht findet man auch Dinge, die schon in die eigene Richtung hineingehen. Aber das ist jetzt genau der Punkt, wo viele Studierende dann besonders am Anfang ihres Studiums meistens kommen und sagen, ich finde gar keine Literatur zu meinem Thema. Ja, das ist genau an der Stelle so. Wenn man also ein Grundlagenthema eher bearbeitet, natürlich in so einer Hausarbeit, dann hat man es auch eher mit Grundlagenliteratur zu tun und die ist dann natürlich entsprechend abstrakt. Also da würde ich in unserem Beispiel jetzt was dazu finden, dass es von mir aus Software as a Service, Infrastructure as a Service und solche Dinge im Cloud-Auslieferungsmodus geben kann. Aber da würde ich vielleicht gar nichts Konkretes dazu finden, was denn in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen für Cloud-Dienste in der öffentlichen Verwaltung genutzt werden. So, um da jetzt weiterzukommen, muss ich raus aus diesem Grundlagenbereich und hinein in die Welt der aktiven Forschung, wo also, sagen wir mal, eher auch mit einem gewissen Zeitgeist, mit einem Blick auf Probleme der Gegenwart geschaut wird. Andersherum könnte man übrigens sagen, dass Grundlagenliteratur, am schönsten sind Beispiele aus grundlegenden Fächern wie Mathematik, Statistik und so weiter, die sind natürlich zeitlos. Die waren vor 10 Jahren gut, die waren vielleicht auch schon vor 20 Jahren gut, die Werke. Und da gibt es vielleicht mal ein Update, was didaktisch was mit einbezieht oder eine andere Sprache, eine andere Aufbereitungsform findet. Aber an diesen Grundlagen wird sich jetzt erstmal nichts naturgemäß ändern. So, und anders wäre das jetzt in unserem Beispiel, wenn wir eben so eine Frage bearbeiten würden in der Hausarbeit, was denn für Cloud-Strategien eben im Public-Sektor konkret angewendet werden. Und da merkt man dann schon, jetzt kommt auf die Forschungsfrage an. So grob formuliert, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, würde das nicht reichen. Das müsste ich schon irgendwie spitzer machen. Das soll jetzt hier gar nicht der Gegenstand sein, aber vielleicht könnte man sich vorstellen, dass ich fragen würde, welche Cloud-Strategien wurden in Deutschland erfolgreich implementiert? Welche Hindernisse und welche Erfolgsfaktoren gab es? So, das wäre vielleicht so ein bisschen bessere Forschungsfrage. Und jetzt könnte ich hingehen und würde tendenziell eben eher in Artikeln aus Journalen oder Konferenzen entsprechende Forschungsbeiträge finden. Und die sind von ihrem grundlegenden Aufbau einfach ganz anders. Da werden Grundlagen nicht erklärt. Das wird einfach vorausgesetzt. Die werden geschrieben von Menschen, die vielleicht gerade in ihrer Doktorarbeit sind oder schon einen Doktorgrad erreicht haben und aktiv weiter darin forschen. Das heißt, hier wird einfach ein hohes Niveau auch direkt abverlangt. Das heißt also auch schon, wenn ich mich mit solchen Artikeln beschäftige, muss ich mich nochmal ganz anders hinbegeben, weil ich eben nicht abgeholt werde. Und da werden meistens in so einem Kapitel wie Introduction ein paar grundlegende Dinge, die zum Verständnis des konkreten Artikels gebraucht werden, nochmal aufgegriffen, aber eben auch auf einem sehr hohen Niveau, was meistens eben, sagen wir mal ganz grob gesagt, dann doch schon eher ein fortgeschrittenes Masterniveau voraussetzt. Jetzt finde ich aber halt nur in so einer Welt vielleicht sehr konkrete Ideen für meine Forschungsfrage. Und jetzt gerade in so einem Beispiel zu Cloud-Strategien eben, ja, so. Ich mache das jetzt auch mal einfach nur mündlich. Wir googeln das jetzt hier nicht nebenher oder schauen nicht in Google Scholar hinein, sondern jetzt ist eigentlich das Spannende, dass man sagen kann, das ist die aktuelle Welt der Forschung. Das aktuelle Exzerpt, das, was rauskommt aus der Forschung, während ich eben grundlegendes Wissen tendenziell in dieser Buchliteratur finde. Um das jetzt nochmal ein bisschen mit Daten aufzuladen. Ich habe ja ein ganz schönes Paper gefunden, The Strain on Scientific Publishing von Hansen et al. Das ist ein schönes Paper, wo man mal gemessen hat, wie entwickelt sich denn dieser Wissenschaftskorpus eigentlich weiter? Also wir sprechen auch vom Body of Knowledge, quasi wie viel Literatur gibt es da draußen? Und man kann sich vorstellen, dass die Forschung natürlich sehr tüchtig ist und vielleicht auch noch getrieben durch das, was wir gerade mit künstlicher Intelligenz erleben. Also die Geschwindigkeit erhöht sich. Und die haben zum Beispiel gemessen, dass zwischen den Jahren 2016 und 2022 die Anzahl an Artikel um 47% gestiegen ist. Ja, das ist natürlich eine wahnsinnige Wachstumsrate. Ein Problem dabei ist das Phänomen Publish or Perish. Das bedeutet so viel, dass wenn man Teil der Wissenschaftscommunity sein möchte, beispielsweise als Professorin, als Professor und auch in den Doktorarbeiten selber bereits, dann muss man heutzutage publizieren, sonst fällt man quasi hinten runter. Man kann nicht mehr an dem ganzen Wissenschaftsapparat teilnehmen. Das ist die Gegenwart. Das ist die Welt, wie sie seit einigen Jahren deutlich ist. Das heißt, man schreibt heute eigentlich selten oder in ganz wenigen Disziplinen schreibt man noch so eine Doktorarbeit, die so einen Buchcharakter hat. Man sagt dazu eine monographische Doktorarbeit. Das ist heutzutage eher selten, sondern heute orientiert sich vieles in etwas kleinteiligeren Forschungsprojekten, die dann einzeln zu einer Publikation oder sogar zu mehreren führen. Und damit wird dann halt meistens eine sehr konkrete Forschungsfrage beantwortet. Und es entstehen aber auch halt eben deutlich mehr Publikationen. Das hat jetzt alles Vor- und Nachteile, über die könnte man an anderer Gelegenheit vielleicht nochmal nachdenken. Aber das Gute ist jetzt eigentlich, wenn man im Studium steckt, steigt damit auch die Chance, dass man was Konkretes für seine Forschungsfrage findet. Das ist eigentlich gar nicht so uninteressant, muss ich sagen. Denn für die meisten Fälle, wo Studierende auf mich zukommen und sagen, ich finde da nichts, dann ist es meistens so, dass entweder die Forschungsfrage und der Suchterm zu spitz war, also viel zu viele konkrete Details und man muss ein bisschen herauszoomen oder halt umgekehrt, dass man zu breit gesucht hat und man kommt quasi von Höcksken auf Stöcksken und muss eigentlich die Boolschen Algebra-Termini, die man sich einbaut mit und oder Verknüpfungen in der wissenschaftlichen Suche, nochmal ein bisschen optimieren. So, jetzt haben wir also darüber gesprochen, was das bedeuten könnte zwischen Büchern und eher so diesen Journal- und Wissenschaftsartikeln. Ich habe dazu auch schon ein kleines Video mal publiziert, was dieser Peer-Review-Prozess bedeutet. In Kurzform hier nochmal bedeutet das so viel, wie das wissenschaftliche Publikationen heutzutage so einen Standardprozess durchlaufen, in den man eben durch ein unabhängiges Gremium, was sich auch mit den Autorinnen und Autoren eben nicht kennen wird, durch die Publikation hindurchgeht und immer wieder Feedback gibt und dann wieder eine Iterationsschleife weiterarbeitet und irgendwann nach vielleicht Monaten oder sogar Jahren kommt dann erst ein wirklich geschliffeneres Paper heraus. Das heißt also, das ist so ein Gütekriterium, was man übrigens auch in vielen Suchmaschinen anklicken kann, only peer-reviewed articles, dann würde man sowas sehen. Das ist ein sehr cooles Feature. Ja, vielleicht abschließend noch so ein paar Gedanken zu dieser Einstiegsfrage, die wir hatten. Was heißt das denn jetzt in so einem Bereich wie der Verwaltungsdigitalisierung? Ich glaube, hier merkt man sehr schön, dass wir in zwei Welten grundsätzlich denken müssen. Das eine ist das akademisierte Denken zum Thema, ich beschäftige mich vielleicht mit einem Fragekomplex, sagen wir mal aus der Informatik, also so vielleicht so etwas wie mit Cloud-IT-Architektur. Das ist eine Frage. Und ich bin immer ein Freund davon, das dann auch gerne mal auf einem abstrakten Level zu halten. Jedenfalls eine gewisse Zeit lang. Wenn man das unbedingt übertragen möchte, dann haben wir in Deutschland natürlich das Phänomen kommunale Selbstverwaltung, Föderalismus, IT-Organisationen, die für die Publics einfach am Markt aktiv sind und Themen wie Vergaberecht und Co. kennen. Und das ist gar nicht so einfach zu verbandeln hier als wissenschaftliche Leistung. Das heißt, hier wäre meine Empfehlung, es zu versuchen, immer möglichst konkret aufzusetzen, dann, wenn ich eine Fragestellung habe in einer Hausarbeit oder Thesis, die auch etwas Konkretes produzieren soll, also sprich, wo eine Transferleistung nachher gefragt ist. Das müsste man aber schon abklären mit seiner Professorin oder mit seinem Professor, ob das jetzt hier das Ziel ist. Denn dann wird es natürlich extrem ja praxisnah und auch die Quellen verlagern sich vielleicht nochmal in einen ganz anderen Bereich hinein, auf den wir hier jetzt nicht eingehen, nämlich die graue Literatur, die also überhaupt nicht zum Wissenschaftskanon gehört, aber die vielleicht in der Praxis unumgänglich ist. Das hat aber eine Auswirkung, müssen wir vielleicht tatsächlich an anderer Stelle auch nochmal drüber nachdenken. Hier entsteht also schon die nächste Folge. Aber das ist halt ganz weit weg von einer Arbeit, die eher theoriebasiert ist und wo ich vielleicht wirklich nochmal tief einsteigen möchte in Hintergründe, in Konstrukte, in Methodenarbeit und dergleichen. Also wichtig wäre so ein bisschen hier der Impuls, um auf diese Einstiegsfrage zu antworten. Es kommt darauf an, wie man die Forschungsfrage aufsetzt und was im Ergebnis rauskommen soll, beschäftige ich mich entlang der Theorie, entlang meiner Wissenschaftsdisziplin, was auch immer das sein soll. Oder ist das Ziel der Transfer, also die Lösung vielleicht auch aus einem Praxisproblem heraus, was ich einfach nur mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten möchte. Das wäre so eine Unterscheidung. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Einblick gegeben in diese Fragestellung, warum studiert man eher mit Büchern und warum forscht man später eher so in dem Bereich der Artikel und Paper. Für mehr gerne diesem Podcast hier folgen oder direkt in den Kommentaren auch antworten. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal.